Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC.
Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingen.
Hallo und herzlich willkommen zur 253. Folge von Trotzdem hier, den Podcast über den 1. FC Köln. Der 1. FC Köln holt einen Punkt in Mainz. Wir haben 2 Elfmeter, vielleicht einen möglichen dritten bekommen müssen und stehen nach dem Spieltag, ich würde sagen, genauso da, wenn nicht sogar beschissener als vorher. Ja. Wir starten mal. Wir heute in etwas anderer Runde. Wir haben tatsächlich nach ganz langer Zeit mal wieder einen Gast bei uns dabei. Und den möchte ich jetzt als erstes begrüßen, den Jan Lukas, den Ed Passwinkel. Hallo Jan Lukas.
Hallo.
Und ja, danke, dass du so kurzfristig Zeit hast, damit wir zumindest zu dritt sind. Damit ich nämlich den zweiten aus der, ich sag mal, trotzdem hier Gruppe nicht alleine ertragen muss. Hallo nach Buxtehude, hallo Erik.
Ja, moin moin, Alav, liebe Zuhörenden draußen an den Endgeräten. Lieber Jan Lukas und natürlich auch dir, lieber Marco. Hallo in die Runde und ja, die Laune ist nicht so gut. Das Spiel hast du gerade schon beschrieben. Ich glaube, das war's dann für heute, oder? Haben wir noch Themen?
Ja, also ich hab im Vorgespräch gesagt, wir können uns gerne über irgendwas anderes unterhalten, über Rapsblüten, Rapskäfer, was auch immer.
Oh, ich mach mal was. Also keine Rapsblüten und auch keine Rapskäfer. Aber ich möchte mal gerne zwei ganz junge Stammhörer von uns grüßen. Die sind 9 und 15. Und ja, ganz liebe Grüße in den Offenbacher Raum und ich weiß, dass ihr euch uns wieder hört und ich weiß auch, dass eure Mutter wieder überrascht sein wird, meine Stimme aus eurem Zimmer zu hören. Liebe Grüße an alle drei.
Boah, da muss ich mich ja zusammenreißen, wenn 9 und 15 uns zuhören, ne? Vom Alter.
Tja, oh. Marco, die Message ging ja in deine Richtung.
Ja,
aber es ist 9 und 13, nicht 9 und 15, 9 und 13.
Ja, 13, 15. Also, da ist die Verrohung, setzt da schon ein, da ist wahrscheinlich nicht so schlimm, was ich hier sage.
Genau, bei 15 musst du aufpassen, bei 13 nicht.
Nee, also 9 machte mir eher Sorgen.
Nein, aber ich fand das total toll, als ich mit den Jungs und mit ihrer Mutter letztens gesprochen habe und die dann gesagt haben, ja, wir hören dich auch immer abends zum Einschlafen und ja, das finde ich sehr amüsant. Deswegen ganz liebe Grüße und wir sehen uns am Wochenende, Jungs.
Ja. Zum Einschlafen den Podcast hören?
Ja, Marco, das ist auch wieder ein Message an dich.
Ja. Ja, okay. Ja, zum Einschlafen fand ich tatsächlich die erste Halbzeit beim FC, um mal wieder auf das Spiel zu kommen. Wie fandet ihr das Spiel? Also die erste Halbzeit zumindest.
Ich gebe dem Gast das Wort.
Ja, war dann irgendwie doch sehr bezeichnend, als zur Halbzeit eingeblendet wurde, dass die Expected Goals irgendwie bei 0,1 irgendwas lagen, weil wie immer fand ich schon, dass man, oder wie fast immer, dass die schon Bock hatten, aber es ist halt das unendliche Thema mit dem Chancen rausspielen und das ist halt dann irgendwann Richtung 30. Spieltag auch echt sehr tragisch und kläglich. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich heute eher der positivere Part in der Runde bin, aber die erste Halbzeit kann man sagen, war wirklich gar nichts.
Ja, ich glaube, dem können wir uns alle anschließen, oder? Also Die erste Halbzeit war ja katastrophal, also da lief ja gar nichts zusammen und da waren wir, glaube ich, sogar noch mit dem 0-1 relativ gut bedient, also oder 1-0 aus Begegnungssicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war entsetzt danach und es kam ja spielerisch gar nichts. Es war ja richtig, richtig, richtig schlechter Kick, den die geliefert haben. Und das hat mich echt, die erste Hälfte habe ich echt so aufgeregt. Das ist Wahnsinn. Also ich hatte meinen kleinen Sohn im Arm und wir haben das Spiel zusammen geguckt, deswegen konnte ich nicht so fluchen, wie ich wollte. Aber ich glaube, das hätten die Nachbarn auf der gegenüberliegenden Straßenseite mitbekommen, wenn ich das Spiel allein geguckt hätte.
Das war bei mir eher in der zweiten Halbzeit der Fall, muss ich sagen. Also klar, es gab, also gerade die Ecken haben mich in der ersten Halbzeit schon wahnsinnig fertig gemacht. Da habe ich nochmal den Tweet mit der Eckenvariante aus dem Testspiel im Trainingslager irgendwie rausgesucht, wo der kurz gepasst wurde und dann hoch über alle drüber flog. Und das sah ja, also im Prinzip war es ja dieses Mal noch schlechter, wo dann teilweise einfach die Ecke bis zum Torwart einfach ja gewurschtelt wurde, kann man fast sagen. Es sei ja noch nicht mal geplant. Also das ist noch nicht mal, es wäre wahrscheinlich noch schlimmer, wenn es geplant wäre, die Ecke zum Torwart zurückzupassen. Aber ja, das war dann trotzdem noch so 2-3 Mal, dass irgendwie mit einem Zweikampf das Ganze hätte schief gehen können. Also die Ecken haben mich schon sehr aufgeregt. Ansonsten, ich weiß nicht, wie lange wir diese erste Halbzeit, wo ja dann ja, wirklich nicht so viel aus FC sich passiert ist, noch, sonst noch besprechen wollen, weil das Aufregende gab es ja wirklich in...
Naja, wir können ja mal ein bisschen bei den Standards bleiben, weil ich meine, das Tor der Mainzer erfolgt nach einem Freistoß vom 1. FC Köln. Also das ist eine Kunst. Ne? Also die hatten ja wenig später auch eine Ecke. Ich glaube, das war die du gerade beschrieben hast, wo die Mainzer eine schöne Chance draus bekommen haben und jetzt hier diesen das Tor kurz vorher, ein Freistoß vom FC, der im Umkehrschluss zum 1-0 für die Mainzer führt, finde ich schon mal, also echt grenzwertig. Und wenn man dann guckt, es standen 7 Kölner in der Box und die kriegen es nicht geschafft, den Ball irgendwie zu verteidigen. Ja, natürlich war irgendwie Muslim Basic, der war dann den Schritt zu spät beiseite, aber die anderen, die haben ja irgendwie alle nur den leeren Raum gedeckt und keiner in Richtung Ball orientiert. War auch Pech von Schwäbe, dass er den Ball in die Mitte abwehrt. Und ich will auch niemandem da irgendwie eine Schuld zuweisen, aber du musst doch mit 7-3 so eine Situation verteidigen können. Das verstehe ich nicht.
Ja, bin ich bei dir. Also
bin ich auch bei, dass man Husin Basic da keinen großen Vorwurf machen kann, weil ich meine, der ist zwar am weitesten außen sozusagen, da wo der wo das Tor dann letztens fällt. Ja. Genau, wo Barreiro dann reinläuft. Aber trotzdem finde ich, also dass man halt nach einem abgegebenen Schuss erstmal den Ball hinterher guckt, ist halt nun mal als Verteidiger so. Das ist von Kreisliga bis Weltklasse-Innenverteidiger so, dass immer der Stürmer als erstes agieren kann so oder agiert, weil der einfach noch ein bisschen mehr Bock hat, dann das Tor zu schießen. Ich fand eher auch, dass es vorher diese komische Aufteilung mit den, wo laufen diese 7 Leute hin, das Problem ist. Also irgendwie... So ganz schlecht fand ich es auch nicht von Waldschmidt, der den ja schon nach außen gedrängt bekommen hat. So. Dann ist es halt super unglücklich, dass dieser Schuss, also der Schuss ist ja dann auch kein guter Schuss, aber das Schwäbe den wirklich genau an den einzigen Quadratmeter, ich weiß gar nicht, war der andere Mainzer nicht sogar im Abseits, sah für mich zumindest, also wurde nicht so drauf eingegangen, aber sah für mich so aus, als hätte der den Ball sogar auch kriegen können. Der einzige Quadratmeter im ganzen Strafraum, wo der Ball hätte nicht hingehen dürfen, genau da landet dann der Ball. Ja, also das ist natürlich super. Der große Fehler ist halt vorher, dass der Freistoß nicht hochkommt, ne? Beziehungsweise dann auch.
Ja, genau.
Also Tings hat sicherlich andere Sachen schlechter gemacht, aber den hätte man theoretisch auch noch, er war ja schon der Erste, der da ist, den noch so irgendwie hochspitzeln können. Dann wäre es vielleicht, aber natürlich muss der Freistoß an sich höher kommen.
Aber allein der Wortlaut ist gerade echt so ein Goldtaler auf meiner Zunge. Wir reden über die Einleitung des Gegentreffers und du leitest es ein mit dem Satz, Tings hat manche Sachen sicherlich schlechter gemacht.
Naja gut, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich da zu viel erwarte, aber sah für mich jetzt relativ leicht aus, einfach so mit dem Spann unter den Ball zu kommen und den dadurch so anzulupfen, wenn ihr wisst, was ich meine, oder die Situation noch im Kopf.
Ja, klar.
Ja, trotzdem ist es halt, fühle ich mich schwer damit, ihn da irgendwie mit reinzunehmen, wenn der Freistoßschütze einfach aus, keine Ahnung, 35 Metern den Ball nicht hoch in den Strafraum bekommt, vielleicht auch 40 Metern.
Ja, also die Abwehr, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, also der Schwäbe wehrt den Ball irgendwie ab und der fliegt dann halt blöd, ne, und aus meiner Sicht kann man sagen, genau da muss ein Stürmer stehen und so war das halt in der Situation und Es war halt die Fehler und das Gegentor begann viel weiter vorne und in einer ganz anderen Situation.
Ja, und trotzdem, wie du sagst, sind es ja 7-3, ne? Also,
ja, genau,
das ist schon einfach auch sehr unglücklich. Also, klar sind die Laufwege dann vielleicht nicht gut aufeinander abgestimmt, aber ich weiß nicht, ob irgendeine Mannschaft eine Abstimmung dafür hat, wie du zurückläufst, wenn genau eine 7-3 Situation ist, sondern da hast du ja eigentlich genug Leute, da brauchst du ja jetzt nicht auf den einzelnen Laufweg so genau achten, weil eigentlich hast du genug Leute, aber ja, ich weiß nicht, ist halt wirklich super unglücklich, finde ich.
Aber ich habe auch immer das Gefühl, der FC verteidigt das dann so
besonders schlecht.
Besonders schlecht, wenn wir eben mit mehr hinten sind. Weil sich gefühlt immer der andere noch auf den anderen verlässt. Also du hast ja auch die, also was macht Benno Schmitz da? Also da sind nicht viele Leute, die du decken musst. Also Benno Schmitz steht ja im Prinzip fast neben Barrero und denke ich mir so, ja, wo soll der Ball denn hin? Also wenn der an Barrero vorbeigeht, ja, dann geht der wahrscheinlich zur Ecke oder, keine Ahnung, ins Seiten aus oder wo auch immer hin. Aber dann hast du ja noch genug Möglichkeiten, das hinten raus zu verteidigen. Also da waren ja nicht 13 Anspielmöglichkeiten bei den Mainzern. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Und das war halt so ein typisches FC-Gegentor. Du sagst so, oh ja, jetzt so ein Freistoß da mal hoch reinlöffeln und dann passiert was. Und dann siehst du, wie dieser Freistoß ausgeführt wird und du denkst so, was machen die da? Was machen die beruflich nebenbei? Also, oh, das war schon wirklich, wirklich grotesk, was der FC da wieder hinten gemacht hat. Und es zieht halt genau wieder den Stecker beim FC. Weil ich gebe dir recht, bis zum 16er sah das bis dahin okay aus. Jetzt nicht so, dass wir unfassbar viele Chancen haben, das haben wir die ganze Saison über nicht gehabt. Aber es sah zumindest im Spielaufbau bis zum 16er ganz gut aus oder okay aus. Also, dass du in so einem wichtigen Spiel jetzt auch daheim kein Hurra-Fußball spielst, ich glaube, das ist verständlich, aber.
Wenn wir gerade dabei sind, wie war euer Eindruck bei der Startaufstellung? Also ich habe zweimal hingeguckt, als ich gesehen habe, Schmitz und Tigges in der Startelf. Habe ich jetzt so in der Form nicht verstanden, auch dass oder insbesondere halt, dass Tigges vorne drin als Stoßstürmer spielt, weil eigentlich musst du ja da mit schnellen Leuten spielen. Das ist Tigges jetzt nicht wirklich.
Aber ja, also ich sag mal so, also Schmitz kann man ja relativ groß sogar machen, weil das ja mit Thielmann zusammenhing, der dann wieder nach vorne gerutscht ist. Muss ich sagen, bin ich Fan von den weiter vorne aufzustellen, aktuell.
Definitiv, definitiv.
Weil, also nicht, weil ich ihn hinten schlecht finde, sondern es ist halt einer von wenigen, wo ich das Gefühl habe, der kann mal irgendwie irgendwas einleiten aus sich heraus. Und es ist keiner, der, also nicht, weil er eine grandiose Technik hätte, aber irgendwie, dass der mal so Momente erzeugen kann und die brauchen wir halt irgendwie vorne, damit irgendwas passiert. Deswegen finde ich das schon gut, den vorne einzusetzen. Ja, weiß nicht, wie ihr das seht.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Jan Thielmann, gerade weil wir vorne einfach uns diese Kreativität und aber auch Schnelligkeit abgeht, finde ich ihn aktuell vorne effektiver als hinten. Und jetzt kann man natürlich drüber streiten, ist Carstensen oder Schmitz dann der Erste, der da spielt? Also, jetzt bin ich nicht jeden Tag beim Training und sehe das nicht. Also, ich konnte die Aufstellung ein Stück weit verstehen, weil natürlich kannst du auch mit einem Waldschmidt-Adamian da vorne drin spielen. Nur da brauchst du keine Flanken schlagen.
Ja, aber irgendwie haben die auch keine Flanken geschlagen, oder? Ich such's gerade immer raus.
Nö, haben wir. Aber das ist halt immer das Typische. Der FC hat dann einen Zielspieler im Strafraum, aber der wird ja nicht angespielt. Und dann denke ich mir jedes Mal so, warum nicht? Also, du hast doch jetzt einen drin. Auch wenn das jetzt kein unfassbares Kopfballungeheuer ist, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Tigges wahrscheinlich mehr Kopfballduelle im 16er gewinnt als Adamian.
Ja, safe. Also ich habe jetzt mal geguckt, 62 Minuten ist Tigges raus und bis dahin haben wir gut immer noch 10 Flanken geschlagen, Mainz aber in der 20, also das war wirklich kein Oldschool-FC, wir ballern hohe Bälle in den Strafraum, ja. Zumal da ja auch noch Standards mit drin sind. Genau, also mindestens mal 2 Ecken sind 8 aus dem Spiel, höchstens 6 Freistöße könnten dann also schon nur noch 2 Flanken aus dem Spiel gewesen sein. Also es war wirklich gar nichts, was so hoch in den Strafraum kam. Wobei man ja irgendwie auch sagen muss, also ja, Tigges ist ja irgendwie auch kein Kopfballspieler, so traurig.
Nein, ist er nicht.
Müsste er aber eigentlich mit seiner Körpergröße hinkriegen, ne? Also,
ja, aber das haben wir jetzt auch schon anderthalb Saisons gelernt, dass der ja wirklich gar keinen Kopf
hat. Ja, also, wahrscheinlich.
Außer bei Standards.
Also ich kann mich da an eine Podcast-Folge mit dem Kurt erinnern, der dann gesagt hat, naja, das Problem ist halt, wenn du halt in der Jugend immer körperlich überlegen bist, dann brauchst du halt nicht eine gute Technik, um halt da an Kopfballduelle zu gewinnen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, wenn du halt körperlich irgendwo überlegen bist, dann brauchst du halt vielleicht nicht die unfassbar gute Technik und dann trainierst du da vielleicht auch ein Stück weit defizitär und ob das bei Tigges so ist, ich weiß es nicht. Also ich halte Tigges auch nicht für einen Bundesligaspieler.
Ah, kann er nächste Saison zeigen.
Ja, wo denn?
Ja, aber weil er nicht
auf der zweiten Liga kann.
Ja, in der das Jugend. Kommt auch. Ja, ich wollte gerade sagen, der war in der Jugend, glaube ich, so außen,
ja, der war Verteidiger,
aber ja.
Ja, und da hat er natürlich auch ganz andere Kopfwelle geführt, als präzise irgendwie ein genaues genau. vom Tor. Ne?
Genau.
Aber gut, ich glaube, das ist eigentlich auch nicht das Spiel, um über Steffen Tigges zu reden, weil der war einfach nicht da so, aber ja.
Ja, dann gehen wir doch mal in die zweite Halbzeit, oder?
Müssen wir, ne?
Gerne. Da gibt es auch genug.
Also ich kann dazu so nur sagen, ich bin in der Halbzeitpause raus und musste einmal Müll in die Mülltonne bringen, bin dann durch den Garten und war etwas aufgewühlt und dann stand die Biotonne etwas unglücklich mir im Weg und dann lag sie mir nachher im Weg. Ich war so gefrustet, dass ich diese scheiß Biotonne bei mir einmal fast durch den Garten getreten habe. Und
der Bewährungshelfer hat nichts dagegen gesagt gegen deinen neuerlichen Ausraster.
Ja, also ich habe das, glaube ich, sehr still und heimlich gemacht. Es rumpelte einmal nur und dann bin ich wieder rein und habe gesagt, oh, da ist mir die Mülltonne wohl umgefallen. Ich glaube, das hat mir zu Hause erstmal keiner geglaubt, aber es hat jetzt so offensichtlich keiner gesehen. Aber ich war schon ordentlich angefressen. Und dann kommst du aus der Pause und jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also haben wir nicht auch in dieser Saison so einen Scheiß-Elfmeter produziert gegen Frankfurt oder sowas? Wo der Stürmer eigentlich schon so aus dem Strafraum rennt? Gegen wen war das?
Mhm. Das ja, gute Frage. Ich bin mir aber nicht sicher, gegen wen.
Chat, gegen wen war das?
Weil genau. Frankfurt haben wir einen Elfmeter bekommen, meine ich. Also ich glaube nicht, dass die denn auch einen Elfmeter bekommen haben.
Ja.
Ja, also Elfmeter in einem Spiel gibt es ja nicht.
Also wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass wir auch schon so einen Elfmeter verursacht haben, irgendwann in der Saison, wo der, oder war das Mainz, das Hinspiel? Oder Leipzig?
Nee, das war 0-0 ereignislos.
Ja, okay. Ja.
Also, naja, aber, kannst du nicht aber sagen, Fakt, aber es gab auf jeden Fall. Fakt ist ja, ein solches Elfmeter geschenkt, ne? Also, das ist ja Wahnsinn. Da war 0,0 Gefahr und der senzt den dann einfach beim Rauslaufen aus dem 16er um, wo man noch gucken muss, ist er noch im 16er drin oder ist er schon außerhalb?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich war verwundert, dass Katschi oder wie auch immer man den ausspricht, der hat ja in der ersten Halbzeit schon die gelbe Karte gesehen. Dass er dafür, also die gelbe hätte ich dafür zu krass gefunden, aber nachher können wir darauf mal, also im normalen Spiel beendet der nicht mit seiner Auswechslung das Spiel.
Ne? Können wir vorziehen, die Situation. Ne? Das habe ich mir ja aufgeschrieben. Das finde ich eine absolute Wahnsinnsnummer, dass der da bei seiner gelben Karte, die er schon hatte, dann verursacht er den Elfmeter und dann normalerweise ist es dann einfach eine Summierung der Fouls, die dann auch zu einer gelben Karte führt. Ne? Und dann bekommt er dann nicht die gelbe Karte. Natürlich beschweren sich alle Kölner. Und dann wird er genau in dem Moment auch noch ausgewechselt. Also das finde ich so ein, Natürlich ist es klar, dass der dann in der 64. Minute ausgewechselt wird, wenn man die Zeit hat und alles drum und dran. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich. Das ist halt einfach, irgendwie ist das irgendwie so Opfer-Täter vertauschen. Ne? Weißt du, der jetzt dreimal zulangt, der darf dann auch noch vom Platz gehen und ohne, dass es eine große Strafe fürs Spiel hat. Und das finde ich echt Wahnsinn.
Naja, ich glaube, Hendriksen, der Trainer, hat das, glaube ich, sehr schnell erkannt, dass er ihn jetzt runternehmen muss, weil ansonsten...
Ja, das Spiel war ja noch nicht wieder angepfiffen. Es war ja noch die Diskussion und das Spiel war noch nicht wieder angepfiffen. Da holt er ihn direkt in der Situation runter. Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Ja, das ist für mich auch die größte Skandalentscheidung in diesem Spiel. Also, das ist gleich doppelt gelb. Also, einmal von hinten und andererseits taktisch. Also, er sieht ja, er kommt nicht an den Ball. So, ja, genau, er will den aus dem Flex dann quasi legen und ist gleichzeitig aber noch hinter dem und tritt ihm dann in die Beine. Also, es war ja noch nicht mal so ein vorsichtiges Zupfen oder so, sondern es war wirklich ein Foul von hinten. So, also es war Glas.
Genau, es war ein absolut gelbwürdiges Foul und es da nicht gibt. Und wenn du dann guckst, wofür er dann nachher alles gelbe Karten gezogen hat, muss man dann auch nochmal in die 64. Minute zurückspringen. Keine Ahnung, kriegt zwei Minuten später bekommen Chabot und Uth in der gleichen Situation gelb. Wahnsinn. Also,
war auch in Summe keine Glanzleistung von Benjamin Brandt, fand ich.
Nö, definitiv nicht. Nee, aber gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück zum Elfmeter.
Oder zurück. Stimmt, da war ja was.
Ja, wir haben ja noch nicht über die Glanzleistung von Luca W. gesprochen.
Ja, war scheiße geschossen, ne? Das Schlimme ist ja...
Ich war mir sicher, dass... Ja, sag du.
Also ich weiß nicht, warum nach meinem Ausraster in der Halbzeit mit meiner armen Biotonne, ich wusste, der geht nicht rein. Und ich habe irgendwie damit gerechnet, dass der den einfach so in die Arme schießt. Und dann siehst du, wie du siehst ja irgendwann so die Flugkurve des Balls, du siehst, dass Fender in die andere Richtung unterwegs ist. Und dann siehst du, wie der Ball aber dann so am Tor vorbeigeht und denkst so, ja, gut, herzlich willkommen. Das Geschenk haben wir nicht angenommen. Und
also ich habe, der ist ja auch so komisch angelaufen. Ich hasse das ja, wenn die so tippelt anlaufen, wenn die da die, so wie, keine Ahnung, Marcel Hartl's macht, auf der Stelle zwei, dreimal tippelt und dann aber richtig losläuft, dann ist es okay. Aber dieses tippelt anlaufen, bis sie an den Ball kommen, da habe ich schon immer ein schlechtes Gefühl bei. Ne? Ich habe auch zu meinem Sohn gesagt, glaube ich so, oh nee, ey, lauf jetzt mal richtig an, sonst wird das nichts. Und dafür hat er es ja noch in Anführungszeichen gut gemacht, indem er den Torwart wirklich ausgeguckt hat. Aber vielleicht hätte er den Ball aufs Tor bringen sollen.
Ja,
vielleicht also, sollte man Elfmeter aufs Tor bringen. Aber hattet ihr, das ist natürlich jetzt hinterher leichter gesagt, aber hattet ihr, als ihr gesehen habt, Waldschmidt schießt, A, hattet ihr damit gerechnet und B, hattet ihr, also ein gutes Gefühl wahrscheinlich nicht, aber hättet ihr irgendwie gedacht, ach, wieso schießt der? Nee, eigentlich nicht, oder? Weil Kainz war ja nicht auf dem Feld. So, und dann war halt schon die Frage, ja, wer schießt ihn denn dann? So, ja, also andere bei uns beim Gucken haben Chabot gefordert, aber das hätte halt genauso ein Geschmäckle gehabt, wenn der den verschossen hätte.
Mein Sohn hat mich so ein paar Minuten nach dem Elfmeter gefragt gehabt, Papa, wen hättest du denn schießen lassen? Da habe ich gesagt, auch Waldschmidt. Ich hätte auch Waldschmidt schießen lassen, weil das für mich der einfach erfahrenste Spieler auf dem Feld war in so einer Situation. Ne? Also ich weiß nicht, wen du sonst noch hättest da irgendwie den Ball geben können. Martel würde ich es auch zutrauen.
Nee.
Weiß ich nicht.
Er hat doch auch mal einen Pokal in der ersten Runde gegen Ringsburg, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher, dass der verschossen hat. Auf jeden Fall hat er mal irgendwie einen relativ... Oder gegen Hamburg, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er mal einen verschossen im Pokal. Ziemlich sicher.
Also, keine Ahnung. Also,
ich habe kein gutes Gefühl gehabt.
Thielmann wäre noch einer in der Auswahl gewesen, ja. Also Martel, Lucien Basic oder Thielmann. Aber wenn du von den Erfahrungswerten her gehst, ja, Hussein Basic hat aber das ganze Spiel über gezeigt, dass er, zumindest in der ersten Halbzeit gezeigt, dass er gewillt ist, den Abschluss zu suchen. Er hat damit einfach mal Zeichen setzen wollen, aus der Entfernung raus drauf zu knallen. Immer schwer, die Bälle hält der Torhüter meistens und die gehen vorbei, aber es kann ja mal ein abgefälschter Ball dazwischen kommen oder irgendwie eine Windböe oder so ein Scheiß. Und dann hätte das natürlich und als Zeit, deswegen glaube ich, hätte der von bisher das machen können. Aber von der Erfahrung her war, glaube ich, einfach nur Waldschmidt da der die Erfahrung mitbringt, um so Elfmeter dann auch zu schießen. Und letzten Endes ist er auch ein Offensivspieler und das gehört auch ein bisschen in sein Stellenprofil mit rein, ne?
Ja, und ich glaube, das Problem ist halt einfach...
Ich finde es halt nur unglücklich, weil es halt der Leihspieler ist und man sagen kann...
Aber... Ich meine...
Glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube letzten Endes, da sind sie alle Sportler... Und Leute, die
im
Profibereich Sport machen, haben ein Siegesgehen da drinnen. Also die wollen halt einfach gewinnen. Die wollen auch dann nicht ärgerlich nicht gegen die Frau und das Guard im Freundeskreis gewinnen. Ne?
Safe. 100%. Ich werfe das auch nicht Waldschmidt vor. Ich sag nur jetzt so hinterher so, ja, Luca Waldschmidt so verpisst sich doch aus Köln. So, ich bin weiterhin der Überzeugung, dass das der beste Fußballer ist. So, und da, dass man eben nicht... Dann wurde das ja schon von der Saison so angefangen, so, ja, er jubelt jetzt beim 1:1, als das gefallen ist, jubelt er gar nicht mehr, so. Natürlich, der war völlig gebrochen, wer den Mann gesehen hat und ansatzweise ein Herz hat, so, aber ich habe das Gefühl, da kann man halt schnell, und es gibt ja schon ein paar Leute, die gerne so ein paar Geschichten um den FC Köln schreiben, kann man schnell irgendwie den Strick draus drehen, aber wie gesagt, dann sind wir uns ja sogar einig, ich hätte den auch schießen lassen, so.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also auch wenn ich mich jetzt keinen Elfmeter von Luca Waldschmidt. Ich weiß nicht, wie der sonst Elfmeter schießt. Ich weiß es nicht, aber war jetzt, wie gesagt, ich hätte jetzt keinen anderen gehabt, den ich da jetzt vorgezogen hätte, wenn ich ehrlich bin. Und das ist dann halt der Moment, wo du sagst, so, ja, gut, ich meine, ich möchte nicht sehen, was passiert wäre, wenn dann irgendwie
Marvin Schwäbe,
Timo Hübers antritt und da Dingen in die Wolken nagelt. Also, da sagt jeder, ja, wo ist denn, warum nimmt sich denn der Waldschmidt, der will doch Führungsspieler sein, warum nimmt er sich nicht Herz? Dann ist, also wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, als Waldschmidt hier gegen Bochum das Tor macht, sagt ja auch jeder, ja, richtig geil. Und das ist halt, dafür ist das halt ein schnelllebiges
Geschäft. Das ist was, ne? Gut, dass ihr das auch so seht. Ich dachte, es gäbe vielleicht da ein bisschen mehr Kontroverse. Also ich bin da absolut pro Luca Waldschmidt und Sache, also klar, was ich bin, in dem Fall bin ich kontra Luca Waldschmidt, weil ich hätte mir gewünscht, dass er den Ball ins Tor schießt, aber ich würde ihm da 0,0 irgendwas absprechen.
Ja, schön umschrieben. Ja, also ja. Ich glaube, er wollte es einfach zu genau machen, er wollte den Torwart ausgucken, das hat er ja auch gut hinbekommen und hat dann aber nicht mehr schnell genug den Fuß richtig gestellt bekommen. Ich glaube, das war einfach das Problem. Ja. Und nach dem verschossenen Elfmeter, wenn das täuscht jetzt so ein bisschen, weil die letzte halbe Stunde ja der FC so dominant war mit dem Doppelwechsel oder Dreifachwechsel war es, glaube ich, sogar. Ja. Aber die 10, 12, 15 Minuten nach dem verschossenen Elfmeter habe ich gedacht, wir gehen richtig unter. Die Mainzer waren ja auf so einer Euphoriewelle, sportlich als auch im Stadion selber. Das war ja beängstigend, weil dieser Kackverein da auf die Beine gestellt hat auf einmal.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Aber das ist, also fandest du die Stimmung im Stadion gut?
Also ich war ja nicht im Stadion, sondern habe es nur mitbekommen vom Fernseher und ich fand zumindest, dass in der ersten Halbzeit zu Spielbeginn nach der Führung und nach dem verschossenen Elfmeter da im Stadion schon ein lautstärkerer oder ein lauterer Faktor war als normal. Also das finde ich schon. Ich möchte aber da noch dazu sagen, dass danach, wo der FC angefangen hat mit dem Druck, dann auch mit dem Platzverweis, da hat die FC-Kurve sowas von aufgedreht und umgedreht. Du hast ja die letzten 20 Minuten nur noch die Kölner gehört.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen.
Aber bis dahin, also bis zu dem Dreifachwechsel vom FC, wo vom FC sportlich auch nichts kam und die Mainzer eigentlich den Eindruck gemacht haben, als wenn die das Ding nach Hause fahren, war das Publikum natürlich auch ein bisschen stärker, also lautstärker da.
Also ich kann Mainz nichts abgewinnen, das ist so wie, keine Ahnung, wie ein Herpespickel. Das ist da, ja, du ärgerst dich und du weißt, das wird schwierig, das wegzukriegen, ne? Also
ich finde, find, das auch ist kein Mainz-Fan, aber Mainz ist mir irgendwie egal. So.
Boah, nämlich regt dieses boah, ich fahre da nicht mehr hin, allein wegen dieses Stadionsprechers.
Ah. Boah, nee, ja, ich fahre da nicht mehr hin, weil man im Gästeblock wirklich immer traumatisiert nach Hause fährt von Videobeweisentscheidungen. Shoutout oder kein Shoutout Pablo de Blasis. aber gut, ja, andere Geschichte.
Ja.
Nein, aber also ich habe es bei uns in die Chatgruppe reingeschrieben. Für mich ist Mainz das neue Augsburg. Ne? Also die sind so unsympathisch. Die treten nur noch. Ich meine, die Platzverweise, die gelben Karten, die Elfmeter, die kommen ja nicht von ungefähr. Das ist eine richtige Treter-Akro-Truppe.
Wobei die rote Karte schon. Also ich sag mal so, hätten wir diese rote Karte gekriegt, würde ich mich heute aufregen. Ist für mich.
Da wäre bei dir nicht so die Biotonne umgefallen. Nee, da sind wir noch nicht. Bis dahin haben wir noch ein bisschen was.
Ja.
Aber wir sind ja auch bekannt dafür, dass die Chronologie nur ein Beiwerk ist.
aber Erik, du hast das vorhin schon richtig gesagt. Ich fand nämlich auch so eine Viertelstunde nach dem mit diesem Dreifachwechsel kam tatsächlich irgendwie noch mal mehr Blut oder neues Blut da rein und
ja. Also ich finde, was man gemerkt hat, ist, dass und leider Gottes uns die ganze Saison gefehlt hat, das spielerische Element vom Uth. Also ich finde, der Uth hat da, glaube ich, echt nochmal was bewirkt, auch wenn er eine riesen Chance später noch hatte und die hat liegen lassen, ne, die er eigentlich machen muss. Aber ich glaube, er, und wenn es nur seine Präsenz auf dem Platz ist oder was auch immer, der hat da echt nochmal für Furore gesorgt. Ich glaube, er war der maßgebliche Punkt, weil von Damien Downs habe ich jetzt nicht so viel gesehen und Linden Meiner, ja, okay, der war das ein oder andere Mal am Ball, aber war jetzt auch nicht, habe ich jetzt keine so direkt präsente Aktion vor Augen.
Ja. Ja, stimmt.
Ich finde das aber auch, also von diesen, auch eigentlich von allen, die reingekommen sind, aber vielleicht lag es auch daran, dass da irgendwann mein Puls nicht mehr mitgemacht hat. Ich kann mich jetzt weder bei Downs noch bei Meiner noch bei, ja gut, Kainz und Damian haben beide halt bei dem zweiten Elfmeter eine Szene, aber so aus dem Spiel heraus, ich fand, das war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ein Spieler hat das Ding irgendwie gedreht, sondern es war mehr so ein gemeinsames irgendwie immer weiter nach vorne arbeiten, ne?
Ja, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich in der 85. Minute hatte ich kurz Lust, mein Handy wieder in den Fernseher zu werfen, als Uth diese unfassbare Chance kriegt. Mhm. Und dann sich Zentner da irgendwie so reinwirft, habe ich gedacht, was wollen wir noch für Chancen kriegen? Mhm. Also, weil auch das ist ja jetzt nicht rausgespielt, sondern das ist ja irgendwie so ein Flipperball, der da irgendwie hin und her springt. Und
wobei, da hat sich Schmitz ja außen schon gut durchgesetzt, ne?
Ja, also, ja. Schon nicht verkehrt, aber das ist ja jetzt kein rausgespieltes, rauskombiniertes Tor gewesen. Also wäre kein rauskombiniertes Tor gewesen. Das ist ja auch wieder der Freund Zufall mit im Spiel und ich hätte das Tor genommen, aber ja, und da habe ich gedacht so, jo, es ist eigentlich alles vorbei und dann kommt ja irgendwie kurz danach irgend so eine Flanke da aus dem Halbfeld, die also ganz ehrlich, das mache ich am Samstagmorgen um 5 Uhr mit 3 Promille fange ich den. Und dann denkst du dir so, ja gut, jetzt läuft die Nachspielzeit. Dann kommt noch mal so eine Flanke da in den 16er. Und ich frage mich, was der Zentner sich dabei gedacht hat. Also hat er gedacht, oh Mensch, der Adamian wird sich jetzt hier gegen Hansche Olsen durchsetzen und den Kopfball gewinnen? Und dann? Also ich fand
ich das keine Ahnung.
Ohne Not.
Ich habe keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Ich habe es aber gerne genommen. Das war halt einfach so eine typische Augen-zu- und Torhüter-Aktion. Ne? Also das ist ja. sind halt einfach diese Aussetzer, die diverse Torhüter ja in schöner Regelmäßigkeit haben, die dann einfach zu übermotiviert sind oder was auch immer, wie der da reinspringt und das totaler Wahnsinn. Keine Ahnung, was er sich dabei, wahrscheinlich hat er sich dabei gar nichts gedacht, aber ich finde es allein lachhaft, dass für diese Elfmeterentscheidung der Schiedsrichter in die Review Area geschickt wird. Also ganz ehrlich, der haut den ganz klar um, bekommt den Ball irgendwie an den Kopf, weil Adamian früher am Ball ist, aber das dann irgendwie als als kontrollierte Ballgespielte Aktion zu werten? Oder was haben die sich dabei gedacht, dass sie den in die Review Area schicken?
Ich hab's auch nicht verstanden. Und ich hab ehrlicherweise damit gerechnet, dass wir den zurückgepfiffen bekommen. Ich weiß nicht warum. Und ja.
Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe aber gedacht, je länger es dauerte, habe ich gedacht, nee, es kann doch nicht sein, dass das jetzt irgendwie, wieso gucken die so lange, sehen die irgendwas, was ich nicht sehe? Und ich muss aber sagen, und das haben die auch im Rasenfunk heute ganz gut rausgearbeitet, es ist halt schon irgendwie, also jetzt in dem Fall nicht, weil ich fand es recht klar, aber grundsätzlich, dass er zum Bildschirm geht und sich das anguckt, das fordern wir ja eigentlich immer. So, das liegt so viel auf dem Tisch. So, und man hat dann, also, aber dann verstehe ich halt trotzdem nicht, warum das 4 Minuten dauert, sondern du siehst halt, ja, okay, der springt halt volle Lotte in den Reihen, so das Elfmeter. Und dadurch, dass es so lange gedauert hat, dachte ich, okay, der sieht da irgendwas, was ich nicht sehe, ja. Aber auf jeden Fall springt der da mit vollem Gewicht in den Oberkörper vom FC-Spieler. So, natürlich ist das ein Elfmeter. Ja, und dann, wie gesagt, das hätte man halt bei diesem Handspiel, so, aber das kommt dann gleich, hätte ich mir auch gedacht, so, ja, guck dir das doch auch nochmal an, weil das, naja. Sei ja nicht weniger auf der Linie, on the line.
War dir denn bei dem Elfmeter, als Kainz angelaufen ist, wie sicher war dir euch, dass der reingeht?
Kainz ist ja, glaube ich, mit Abstand unser sicherster Elfmeterschütze. Ich weiß es gar nicht. Also ich fand jetzt auch nicht, ich finde Zentner jetzt auch keinen überragenden Torhüter, wo ich denke so, wow, boah, vor dem, da spielst du gegen Robin Zentner. Das ist für mich so ein Durchschnittstorhüter. Also wenn du mich in 5 Jahren fragst, wer war bei Mainz im Tor, werde ich dir wahrscheinlich nicht mal mehr den Namen sagen können. Und ich fand jetzt auch, dass Zentner jetzt auch irgendwie beim ersten Elfmeter, der den Waldschmidt ja verschossen hat, jetzt auch keine unfassbaren Elfmeter-Killer-Skills bewiesen hat. Also,
aber war das nicht Mainz, die irgendwie in Bochum 2 oder 3 Elfmeter bekommen haben, wo der die gehalten hat? Oder wer war das? Irgendein Torhüter hat doch in Bochum in einem Spiel 2 Elfmeter gehalten, glaube ich.
Oh, was weiß ich? Weiß ich nicht.
Oder war das der Riemann das für Bochum? Riemann?
War das nicht der Riemann für ja. Bochum?
Ja, gegen klar, Leipzig.
Stimmt. Ja, genau, gegen Leipzig.
Genau, ja, okay, gut.
Ja. Nee, ich war während des Elfmeters schon innerlich tot so, und dachte, dass egal was jetzt kommt, so also wenn er jetzt verschießt, dann hätte es keine Zuckung in mir gegeben. So, und dass er dann drin war, hat eher nochmal sowas aufflammen lassen. Ja, meine Begleitungen waren alle relativ optimistisch, was den Elfmeter anging. Ich war da, wie gesagt, schon eigentlich nervlich nicht mehr zu gebrauchen.
Ja, ich finde auch, ja. Also wenn wir nachher nochmal drauf kommen auf die Ausgangslage, ich bin jetzt auch nicht so unfassbar, also es hat mich jetzt nicht mehr noch unfassbar angezündet. Also und ja, aber was ich tatsächlich bezeichnend finde, dass sich Kainz sofort den Ball holt. War das Kainz, der sich den Ball holt? Ja, ist auch scheißegal. Ja, ne? Und also dieses, das hatten wir ja auch schon damals gegen Bochum, als wir das Spiel noch 3-2 gedreht haben. Also ich kann der Mannschaft nicht absprechen, dass sie nicht gewillt ist, dieses Spiel zu gewinnen.
Das war ja aber sowieso total wilde Sau. Nach dem Ausgleich haben ja beide gemerkt, 1 Punkt ist uns zu wenig. Und wir haben ja beide nach vorne gespielt. Auf einmal wurden die Mainzer ja auch nochmal wach, haben dann nochmal versucht, ein bisschen Aktionen zu starten. Und dann haben wir dagegen gehalten, hatten eigentlich auch noch mehr Power und mehr Energie und danach auch nochmal ein paar Chancen mehr nach dem Tor. Aber eigentlich wollten ja beide Mannschaften ja nach dem Tor, haben ja beide den Ball schnell aus dem Netz geholt, um schnell nach vorne zu spielen.
Ja, also ja. Ich finde auch, und ja, dann kommen wir auf das, was der Jan Lukas gerade noch angesprochen hat. Also ja, die rote Karte von Vene
ist ein Witz.
Kann man ist, also sorry. Sagen. Also ja, er kommt zu spät, aber das ist für mich keine rote Karte. Also.
Ja, es hätte auch niemand gestört, wenn er einfach gar nichts gegeben hätte. Es ging darum, den Freischuss zu kriegen und weiter geht's.
Genau. Das finde ich nicht, weil der war auch gelb verwarnt. Also für mich war es eine gelbe Karte, damit gelb-rot.
Nein, aber er hat sich glatt verwarnt gezeigt.
Genau. Nee, also er hatte ja schon gelb gehabt, der Mbene.
Nein.
Nein, der hatte kein Gelb.
Sicher nicht. Ich habe aber jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Der hatte kein Gelb. So, das ging einfach nur noch darum, schnell zu spielen. So, und Rot war es halt im Leben nicht. Der hätte keiner, also ich meine, der hätte ja sofort gegeben, aber es hat irgendwie auch keiner verstanden. So, auch die Kommentatoren nicht. Und auch da haben die sich halt, ich meine, der fehlt jetzt, gut, ich denke, die werden ihn nur ein Spiel sperren, ne? Aber auch das fehlt jetzt so. Und das
ist halt total absurd. Ich gehe mal davon, also gibt es da nicht die Regel, dass zwei Spiele sperre?
Nein, ein Spiel ist mindestens.
Ja, ein Spiel bei einem Elfmeter, da wurde wenn der Elfmeter verwandelt wird, und bei einem Foulspiel sind es zwei Spiele, glaube ich. Oder?
Nee, weil das wird noch ein Spiel geben, wenn das dann.
Es war ja ein Foulspiel, also es war jetzt keine klare, meine klare Fehlentscheidung.
Das war ein Witz von der Entscheidung. Also, das war eine massive Fehlentscheidung.
Also ganz ehrlich, wenn der FC so eine rote Karte kriegt, fahre ich wahrscheinlich nach Köln und klopf da mal an im Keller. Also.
Letzten Endes war es ja, trifft zu Mainz, und damit war die rote Karte berechtigt. So, das wollen wir als allererstes nur festhalten.
Jo, aber.
Ja, ist ja für das Spiel völlig irrelevant, ob der jetzt rot kriegt oder nicht. So, es gibt diesen Freistoß und dann gibt es halt diesen möglichen Handelfmeter, wo ich sage, also eigentlich, warum es den nicht gab.
Ich glaube, es war eine Konzessionsentscheidung. Weil dem Schiedsrichter schon durchaus bewusst ist, dass er vorher hätte gelb-rot geben müssen, eine halbe Stunde vorher, und dass er da das irgendwie, und wenn es nur unterbewusst ist, auch noch so ein bisschen mitbewertet hat.
Ja, der hat das Spiel damit ja völlig verloren. Also auch Chabot hat er dann irgendwie immer mal wieder gemacht. Er konnte ja dann gar nicht mehr gelb-rot sehen, weil das halt der übelste Witz gewesen wäre, wenn jetzt ein FC-Spieler gelb-rot bekommen hätte.
Ja, genau. Wobei, das habe ich kommen sehen, ne? Das habe ich direkt gesagt gehabt. Und jetzt wird nachher ein FC-Spieler wegen zweimal Meckerns oder irgendwie sowas vom Platz gestellt.
Ja, dafür war der Schiedsrichter halt wirklich, wie du sagst, zu unsicher. Also, man hat ihm total angesehen, dass der irgendwie keine Rolle spielen wollte. War natürlich blöd für ihn, dass dann Mainz dreimal oder zweieinhalb Mal einen Elfmeter verschenkt. So. Ja, ich fand, der war klassischer, lieber nicht, Schiedsrichter. So.
Ja.
Ja, Handspiel, dritter Elfmeter.
Ja, finde ich nicht. Also, muss ich sagen, eher nicht. Aber gibt's halt 50% in der Fälle gibt's halt einen Elfmeter, ne? Und deswegen regt's mich halt auf.
Ja, ich habe mich gar nicht über den. Also, ich habe direkt bei uns in die Gruppe geschrieben, ich glaube, das wäre jetzt zu vermessen gewesen, wenn wir da jetzt nochmal einen Elfmeter für bekommen hätten. Aber das Problem ist, was ich bei diesen ganzen Handspielklamotten habe, ist.
Ja, man weiß ja nicht.
Du weißt ja nicht mehr. Also entweder guckt man sich das an oder nicht an. Und dann wird es sich manchmal angeguckt und dann stundenlang gefühlt drüber beraten, ist da jetzt, also was man nicht sagt, also der Arm war nicht angelegt.
Nee, das auf keinen Fall.
Ne, also
der Arm geht nach draußen, der geht auch hoch.
Ja, minimal geht er nach außen. Er hoch ja, er nicht, aber außen. Nach außen.
Genau, er geht nach außen. Das Problem ist halt, ich finde, das ist halt so eine Regelung, wo man auch, glaube ich, dem Zuschauer keinen Gefallen mit tut, weil du weißt nachher nicht mehr, was ist das denn jetzt überhaupt? Also, ist das eine unnatürliche Handbewegung? Ich sag jetzt mal nein, weil du läufst selten mit Armen angelegt so durch die Welt. Aber ich finde. Aber
darum geht's ja nicht. Also er hat den Ball mit dem Arm eine andere Flugbahn gegeben. So, und das ist das, was bewertet werden muss. Und der Ball war ganz klar unterhalb der Trikotlinie, sofern es die überhaupt noch gibt, das weiß ich nicht mehr, weil ich bei dieser bescheuerten Handspielregelung auch gar nicht mehr durchblicke. Aber Fakt ist, der Arm ist abgespreizt. Ich meine, viele Spieler gehen hin und halten die Hände am Körper oder angelehnt. Und hier sind ist der Arm abgespreizt vom Körper. Er geht auch eine leichte Bewegung, wenn es auch nur eine minimale Bewegung ist, geht er mit dem Arm in Richtung der Flugbahn des Balls und lenkt damit den Ball von der Flugbahn her ab. So, und damit sind für mich eigentlich die maßgeblichen Regularien alle erfüllt für den Elfmeter. Und auch wenn es dann der dritte Elfmeter für den 1. FC Köln in dem Spiel ist und davon zwei Elfmeter in der Nachspielzeit. Das waren halt einfach alles dumme Aktionen. Aber für mich war das ein ganz klares Handspiel. Und nachdem die Kölner ja auch darauf aufmerksam gemacht haben und es ja auch im Fernsehen zu sehen war, verstehe ich einfach auch nicht, warum da die Review Area oder der VAR in erster Stelle nicht eingegriffen hat. Also auch das hätte man nochmal bewerten können und sogar müssen, weil es geht ja für beide Mannschaften um richtig viel. Und wenn wir eben das Argument ranziehen, wir fordern immer, dass der Schiedsrichter rausgeht, was ja auch richtig ist, weil viel ums Spiel steht, dann fordere ich hier aber auch, dass sich das der VAR auch mal anguckt. Und das hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass es überhaupt bewertet wurde als Handspiel.
Das ist halt die Frage, hat der Schiedsrichter auf dem Spielfeld es so bewertet? Ich glaube, das ist halt genau das Ding. Das ist halt ein 50-50-Ding. Also 50% der Schiedsrichter pfeifen das und 50 nicht. Und damit ist es keine klare Fehlentscheidung. Punkt.
Ja, und trotzdem soll er sich es gerne angucken, so wie halt Schütz schon so oft gesagt. Und haben sie ja beim ersten auch so. Und dann, wieso machst du es? Also ich weiß genau, warum, weil es einfach die, ich verstehe es schon, weil es war einfach die 102. Minute und es wäre irgendwie, war ja absurd lang einfach. Aber ich meine, es war halt auch berechtigt lang. So, und dann muss
man. Ja, wobei, bei der Nachspielzeit habe ich nochmal Fragen. Es wurden 8 Minuten Nachspielzeit angegeben.
Und 16 gespielt.
Und, ja gut, 16 gespielt, das ist ja im Ermessen des Schiedsrichters. Du hast ja die rote Karte, also das ist schon okay. Aber wie können denn 8 Minuten angezeigt werden, wenn allein dieser Video-Assistant-Kram mit, also zwischen Foul und dem Tor von Kainz liegen mehr als 5 Minuten?
Nee, 4 Minuten, oder? Dachte ich.
Ich glaube, fast 5 Minuten. Und das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich halt nicht.
Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die ich noch viel absurder finde, dass mitten in der Diskussion bei einer spielentscheidenden Situation, die sich auch etwas länger hingezogen hat, wie du gerade gesagt hast, die Nachspielzeittafel hochgehalten wird. Dann wird in der 92. Minute hochgezeigt, wir haben jetzt 8 Minuten Nachspielzeit. Ja, ab wann denn? Ab dem Moment, wo der Elfmeter... Ab dem Moment, wo der Elfmeter ausgeführt wird oder ab jetzt oder ab der 90. Also das war auch großartigste Kommunikationsstrategie, die da gefahren sind.
Aber ich meine, das ist ja der Vorteil, der Schiedsrichter kann ja in seinem Ermessen, also der kann ja auf die Tafel gucken und sagen, alles klar, 8 Minuten plus, ich sage jetzt mal, die 2 Minuten, die wir noch brauchen. Das Problem ist halt, dass das einfach nicht kommuniziert wird. Und das ist, und ich verstehe es nicht in jedem Dulli-Sport, ob das Eishockey ist, ob das Football ist, ob das Hockey ist. Also, sorry, Hockey ist jetzt kein Massensport. Selbst beim scheiß Feldhockey in der Feldhockey-Bundesliga oder bei irgendwelchen Länderspielen kriegen die hin, dass da der scheiß Videoschiedsrichter so ein blödes Mikrofon hat.
Und dann verstehe ich das nicht. Das ist dann vielleicht auch in den entscheidenden Minuten Situationen, so wie beim Handball, dass man dann halt situativ auch die Zeit anhält oder irgendwie sowas. Du musst ja nicht wie beim Eishockey eine absolute Nettospielzeit haben. Beim Handball läuft die ja auch mal durch. Aber wenn du siehst, da ist ein Spieler verletzt, der muss behandelt werden, oder du hast jetzt hier eine Diskussion, Elfmeter, nicht Elfmeter und so weiter, ey, dann halt verdammt nochmal die Uhr an, dann lass die Situation dann laufen, dann kommst du dann nachher auf eine Spielzeit von mir aus 115, 120 Minuten, hast aber dann wirklich die entscheidende Situation, auch die Zeit angehalten, sodass es halt wirklich dann nachher auch auf eine Netto-Spielzeit von 70 Minuten oder 75 hinausläuft. Ne? Ja. Also das verstehe ich nicht. Da gibt es ja durchaus Modelle, die man da anwenden könnte. Denn das, was du gerade gesagt hast, Marco, mit dem Mikrofon, ja, das... finde ich auch, mach eine transparente Kommunikation, warum die Entscheidung jetzt wie in der Form gefallen ist.
Ja, und das Mikrofon, also das ist ja hier bei, weiß ich nicht, ich vergleiche jetzt einfach mal mit irgendwie amerikanischem Fußball beim Football, bei der NFL, da hat er dann so einen scheiß Knopf, drückt auf seinen Knopf und dann wird das freigeschaltet und dann kann er dann halt da seinen Spruch aufsagen oder was auch immer. Das kann doch nicht, also ist doch jetzt kein Hexenwerk. Oder hat das was damit zu tun, dass das in den anderen Ligen nicht durchführbar ist? Weil die IFAB ist ja nicht nur für Deutschland, sondern für den europäischen, oder ist das weltweit? ist das, ich weiß es nicht, ob das, das vielleicht weiß das einer.
Ja, keine Ahnung, aber die VAR-Regelung, die wird ja auch zum Beispiel auf Champions League oder Europa League-Niveau anders gehandelt als in den einzelnen nationalen Ligen. Ja? Also das kann man, das, ich glaube schon, dass das eine Verbandssache ist, dass man sowas auch ausprobieren kann. Oder so wie man früher auch in der Champions League oder Europa League, wo es da irgendwie noch zwei Torrichter gab, ja, die es ja in keinem anderen Wettbewerb gab. Ja. Also ich glaube schon, dass du da als Verband oder als Organisation schon Sachen auch testen kannst. Also, oder bei der WM, da hast du doch, glaube ich, hast du da nicht sogar vier Schiedsrichter irgendwie so im Keller sitzen, die sich das so nochmal angucken?
Ja gut, da wird der Videobeweis halt einfach anders ausgelegt, ne? Aber übrigens ziehe ich meine Frage mit dem IFAB zurück. International, bla bla bla, wird doch irgendwas mit International sein.
Ja.
Also ja. Ja, ich, aber ich, also ich finde, man tut sich mit dieser Handspielregel immer noch keinen Gefallen. Das jetzt unbeabsichtigt, also egal was mit diesem Handspiel ist, ich finde, ich blick da nicht mehr durch und ich weiß gar nicht mehr, wann ist es jetzt ein Handspiel und wann nicht. Und ja.
Eben, das ist halt der Punkt, der dahinterliegende Punkt. Das wird aber auch niemals irgendwie gefühlt besser werden, weil das haben wir jetzt seit 5 Jahren so. Das war doch die Abstiegssaison, wo der FC, glaube ich, 10 gefühlt Handelfmeter gegen sich bekommen hat. Und da fing das irgendwie an. Ja. Weil da war es irgendwie dann auf einmal so gefühlt, jeder Kontakt war irgendwie ein Handspiel. Natürlich nicht offiziell, aber so, da gab es ja wirklich mindestens 6 Handelfmeter gegen den FC. So, und das kriegen die einfach nicht hin. Und hat ja auch irgendwie keiner irgendwie so den gottgleichen Vorschlag, wie man diese Handregel, und das werden wir auch in diesem Podcast nicht erörtern können, was jetzt die perfekte Handregel ist, aber ja.
Spiel ist abgepfiffen. Wir spielen 1-1 gegen Mainz. Natürlich gewinnt der VfL Bochum am Freitag gegen die scheiß TSG Hoffenheim.
Wie war es eigentlich mit dem RW 1948 im Gästeblock?
Wir waren nicht da. Also ich habe leider keine Tickets bekommen.
Boah, und RW 1948 ist trotzdem im Chat dabei und bleibt uns trotzdem noch gewogen. Das finde ich eine großartige Leistung. Obwohl er von Marco so im Stich gelassen wurde.
Ja, genau. Nur von mir.
Habt ihr euch denn die offenen Trikots schon gekauft?
Ja, mit André Kramaric drauf. Also, ich meine, ich finde das ja auch geil, dass, ich meine, da hat André Kramaric wahrscheinlich auch recht, dass 99% der Hoffenheim-Fans keine Ahnung von Fußball haben. Aber, ja. Dass die natürlich da gegen den VfL Bochum verlieren, das war so klar. Es war so klar und der FC gefühlt der Verlierer des Spieltags, oder?
Ja, jein. Ich sag FC und Mainz.
Ja, ich finde auch eher Mainz, ehrlich gesagt. Also klar, FC irgendwie gleich mit, aber Mainz darf man auch nicht vergessen, ist ja auch noch auf dem 16. Also die wollen ja auf den 16, aber es ist ja nicht die Rettung so, ne? Sondern die waren ja eigentlich relativ auf dem Lauf so und haben jetzt irgendwie, glaube ich, 2-mal unentschieden gespielt und waren ja eigentlich sehr optimistisch, da irgendwie noch rauszukommen. Und auf einmal sind die in der Verlosung oder das der heiße Anwärter für den FC, die noch einzuholen. Mhm. Also ich finde schon, dass Mainz eher ein bisschen der Verlierer des Spieltags ist. Also klar, der FC ist dann schon eingerechnet, dass die einfach die letzte Woche der komplette Verlierer waren, so, aber von diesem Spieltag aus gesehen ist es für mich Mainz.
Aber letzten Endes, für uns macht die Sache jetzt eigentlich auch nicht viel besser. Das muss man auch dazu sagen. Die Ausgangssituation ist weiterhin katastrophal.
Du musst alle 3 Spiele gewinnen.
Du hast jetzt zwar noch so ein bisschen Resthoffnung, aber du musst wirklich, wie du gerade gesagt hast, alle Spiele gewinnen. Ne?
Also das Einzige, was mir ein ganz kleines bisschen Mut macht, ist, ich meine, dass der FC wahrscheinlich nicht gegen Freiburg gewinnen wird, aber wenn das passiert, spielt am Sonntag Union Berlin gegen den VfL Bochum und Mainz später gegen Heidenheim. Und Bochum und Union haben beide 30 Punkte. Weiß nicht. Also lass den FC, was ich nicht glaube, da mal 3 Punkte holen. Dann hast du schon einen da drin. Aber ich kann euch sagen, wir werden am Samstag gegen Freiburg keine Punkte holen. Ich sehe es nicht aktuell.
Boah, ich habe jetzt keine Tabelle vor Augen. Geht es bei den Freiburgern noch um irgendwas?
Ja, Freiburg ist aktuell Siebter.
Okay.
Also da reicht ja der siebte Platz für Europa, oder?
Außer Kaiserslautern holt.
Ja, gut.
Genau.
Was für eine bittere Saison wäre das bitte? Leverkusen wird Meister. Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal. Mainz schafft über die Relegation den Klassenerhalt und wir steigen ab.
Naja, Kaiserslautern wäre ja wohl das Best-Case-Szenario, was sie
im Pokal gewinnen. Also ich möchte jetzt aber auch nicht, dass Leverkusen den DFB-Pokal holt. Also wird wahrscheinlich so passieren, aber...
Ja, letzten Endes, ja, Finale des Leverkusen ist... Also wieder so ein Spiel, was man nicht gucken muss, weil man es nicht gucken will, weil es beide scheiß Kackvereine sind.
Also ich hab ja irgendwann als Gladbach da das Nachholspiel gegen Saarbrücken hatte, habe ich gedacht, so das Worst Case ist für mich, Leverkusen wird Meister, Gladbach holt den Pokal und wir steigen ab. Dann hätte ich mich wahrscheinlich...
Und Düsseldorf nicht, auf.
Ja, das ist mir scheißegal. Düsseldorf, ganz ehrlich, was interessiert den Baum, wenn sich das Schwein an ihm kratzt? Ist so. Also ganz ehrlich, ist mir Wumpe. Das ist mir... Ist mir relativ egal. Aber ist halt. Ja, ich. Ist halt einfach eine Saison, wo du jetzt in den letzten drei Spielen weißt. Und ich glaube, das Spiel gegen Freiburg ist jetzt von allen dreien das schwerste. Weil ich sehe aktuell bei Union gerade nichts, wo ich jetzt sagen würde: Wow, dafür muss man jetzt unbedingt zittern. Also die spielen jetzt in den letzten Spielen jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber ja.
Das ist halt viel zu weit in die Zukunft gedacht mit Union, aber wenn jetzt wirklich Union gegen Bochum spielt und da Bochum gewinnt, und dann geht es ja plötzlich für Union beim FC auch noch voll um was, ne? Also da könnte man wieder in beide Richtungen sagen. Entweder man will, dass die sich gegen Bochum schon retten, so, oder man sagt, boah, wenn die verlieren, dann können wir mit 2 Siegen halt auf einen Punkt dran sein. So, aber das ist jetzt so weit in die Zukunft, da muss man halt wirklich erstmal den Samstag abwarten. Ne?
Ich glaube einfach, dass
ob wir... Das, ob man da überhaupt sich Gedanken machen muss.
Ich glaube einfach, jedes Spiel, wenn angenommen, wir schaffen jetzt wirklich mal einen Sieg am Samstag, ist es so diese Phrase, da spende ich auch gerne jetzt 3 Euro für uns in die Kasse. Das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Aber ist so, wenn wir gegen Freiburg gewinnen und dann noch Chancen haben sollten, wird das Spiel danach gegen Union noch schwerer werden. Und wenn wir dann noch Chancen haben sollten, wird das Spiel gegen Heidenheim noch mal schwerer werden, weil man irgendwann auch wieder was zu verlieren hat. Und deswegen glaube ich jetzt, du musst jetzt 3 Spiele, 9 Punkte. Allein der Glaube daran fehlt mir bei unserer Punktausbeute, wenn ich das mal in Relation setze zu dem jetzt. Aber wer weiß, ich meine, die Kackbacher hatten doch auch irgendwann mal in den letzten 3 Spielen 9 Punkte geholt und sind in der Relegation gegen Bochum drin geblieben.
Ja, und, stimmt. Also, ja.
Dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, also wir haben ja nachher gezeigt gehabt, dass da was geht. Ne? Mit ein bisschen Spielglück vorher, dass du vielleicht auch mal einen Ball aufs Tor bekommst, der dann auch mal reingeht, vielleicht Uth ein bisschen länger spielen kann, Adamian wieder von Anfang an, wie keine Ahnung, was Schulle davor hat, aber du hast auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Hoffnung durch spielerische Akzente, die da ja jetzt kamen in der zweiten Hälfte und vor allem den Kampfeswillen und mit 2 Müngersdorf-Tagen, die du jetzt hast, die jetzt kommen, kannst du da wirklich nochmal mit ein bisschen Bambule im Rücken und das können wir ja super die Mannschaft nochmal anpeitschen. Also ich glaube nicht mehr wirklich dran, aber so ein Funken Hoffnung ist noch da.
Boah, den habe ich nicht. Also ganz ehrlich, ich sehe selbst, wenn wir 9 Punkte holen. Also nochmal, da man muss auch einfach mal gucken, wir haben in dieser Saison 4 Spiele gewonnen. 4. Und wir sprechen gerade davon, dass wir die letzten drei Spiele alle gewinnen. Puh, weiß ich nicht. Dann kommst du, ich sag mal, auf 32 Punkte. Bochum und Union haben 30. Ich sehe nicht, wie wir irgendwie. Für mich geht es nur noch um den Relegationsplatz. Für mich ist 15 schon nicht mehr möglich.
Nee, 15 sehe ich auch nicht mehr.
Also, ja, 15 sehe ich auch gar nicht mehr. Auch wenn es so viele mit 30 gibt, aber die spielen ja dann auch, wie wir gerade gesehen haben, noch gegeneinander.
Ja. Aber ich glaube, ich glaube, wenn du jetzt wirklich noch aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer das gehen mag, in die Relegation reinkommen solltest, dann hast du auf jeden Fall das Momentum auf deiner Seite. Das ist dann wieder so ähnlich wie damals gegen Kiel, wo du in der 86. Minute noch abgestiegen warst und dann kam Bonau, also gegen Schalke, und dann kam Bonau, macht das Ding und dann bist du auf einmal auf dem Relegationsplatz.
Ja, so weit kann ich doch gar, würde ich noch gar, also so.
Mach das auch nicht. Wir treffen uns nächste Saison im Volksparkstadion und trinken dann Bier zusammen, hier, Lukas.
Ja, das glaube ich auch, dass das.
Ich sehe das auch eher. Also ich.
War eine schöne trotzdem hier Party irgendwie in Hamburg.
Ja, ja, immerhin. Immerhin. Also ja, wie gesagt, ich sehe auch nicht, wie wir das Spiel gegen Freiburg irgendwie gewinnen sollten. Also da fehlt mir sämtliche Fantasie für, weil. Nee, ich weiß nicht, wie wir. Du hast das gerade richtig gesagt, Erik. Wir haben irgendwie aus dem Spiel keine wirkliche Qualität. Und du kannst doch nicht immer sagen, jo, da müssen wir auf den Elfmeter hoffen. Ja, das funktioniert nicht. Also so. Nee,
das stimmt. Also das stimmt, du kannst nicht immer hoffen, dass du 3 Elfmeter bekommst, eine 25-minütige Nachspielzeit bekommst. So kannst du nicht in der Liga drin bleiben. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Das stimmt.
Andere Vereine sind so Meister und andere Nationen sind so Weltmeister geworden, wenn ich nur an dieses Jahr denke. Aber nein, das ist natürlich Quatsch. Also Argentinien hat dann doch einen Messi, der etwas stärker ist als.
Okay, danke. Wir haben eine Tigges.
Ja, aber wie würdet ihr denn aufstellen gegen Freiburg?
Auch das darf der Gast zuerst machen. Ja, Lukas?
Bitte?
Wie würdest du aufstellen? Wie würdest du gegen Freiburg aufstellen?
Wenn ich aufstellen würde? Mhm. Ich höre gerade ein bisschen schlecht, aber ich habe verstanden, wen ich aufstellen würde. Und ich würde ja, sagen, ja, Tick ist auf jeden Fall nicht so, weil, also ich meine, wir haben jetzt ja am Anfang darüber gesprochen, so das Flankending funktioniert ja auch nicht. Also weder wurden sie geschlagen, aber noch hätte man dann irgendwie Hoffnung. Und ja, also ansonsten würde ich ja trotzdem versuchen, recht offensiv aufzustellen. Ich habe jetzt auch von Downs nie irgendwas gesehen, dass, also klar, das Derby war gut, was das rechtfertigen würde. Andererseits waren wir halt beim Stand von 0-1 alle auch schon so, ja gut, dann ist es endlich vorbei, dann kannst du halt jetzt wirklich nur noch mit den Jungen spielen. Vielleicht kannst du es ja fast trotzdem machen, so dass du halt sagst, also gut, Welchenbach wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, so, der hat man noch nie in der Bundesliga gesehen. Oder manche haben ja sogar schon einen Potocznik gefordert, so, das ist natürlich alles viel zu weit weg. Aber beim Downs kann man vielleicht schon sagen, ja gut, dann fang halt mal von vorne an, so schlechter kann es eh nicht mehr werden. Ansonsten wäre halt wahrscheinlich Adamia naheliegend vorne, ne? Und ja, Waldschmidt halte ich für den einzigen Spieler, der irgendwie einen Unterschied machen kann. So, der muss natürlich dahinter spielen, meiner Meinung nach. Und dann Thielmann außen, habe ich auch schon gesagt. Ob dann die andere Seite ein Meiner stolpert oder ein Alidu stolpert, ist mir dann auch irgendwo egal. Keins dann vielleicht eher einwechseln. Ja, Hüseyin Basic fand ich gut, fand aber auch gleichzeitig Christensen gut. So, die beiden sind ja ähnlich. Ja, man muss halt irgendwie ein Spiel erzeugen, wo es langsam zugeht, glaube ich, gegen Freiburg. So, dass man die so ein bisschen runterzieht aufs eigene Niveau. Und ja, das ist immer so, denke ich. Und dann würde ich vielleicht hinten rechts noch einen Schmitz aufstellen, Innenverteidiger stellt sich eh auf, Linksverteidiger auch. Ja, dann haben wir uns auch. Also, ja, was war eigentlich mit Ljubicic? War der gesperrt oder verletzt?
Ja, die Frage hätte ich auch gestellt.
So wie man das hört, wird er diese Saison nicht mehr spielen. Aufgrund von multiplen Dingen. Also ich glaube da, ich weiß auch nicht, ob es da immer auch
der,
nur
war nicht irgendwas mit einer Mandelentzündung oder so?
Ja, ich glaube, ohne das jetzt, ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, aber ich glaube, da geht es nicht immer nur um reine körperliche Probleme. Also, wie man so hört, ist da ja gerade aktuell mehr los als nur die körperlichen Themen. Und ich glaube, Schulle hatte sich irgendwie vor dem Spiel geäußert, dass man nicht, also dass er nicht davon ausgeht, dass Ljubicic für die nächsten Spiele nochmal auftaucht.
Okay. Ja gut, dann ist halt, ja gut, also ich meine, letztendlich braucht man für den ja mit dem auch die nächste Saison nicht planen, so wenn er dieses Jahr schon sich weg, na. Ich weiß, mit den Neunjährigen, also ich sag mal nicht das Fair-P-Wort, aber er wollte sich vom Acker machen, so dann wird das ja nächstes Jahr nicht anders sein.
Der Rubinho schreibt gerade, Freiburg hat letztes Spiel gegen die blutleeren Wolfsburger verloren. Denke, da geht schon was.
Ja, aber Freiburg war da auch in Unterzahl, ne?
Glaub ja,
ich ja. Die haben noch einen lange geführt. Ich, ne?
Ja.
Hab mir auch nicht, ehrlich gesagt. Bundesliga ist für mich an einem Punkt, wo ich wirklich auch nichts mehr gucke, außer FC. Außer es sind wirklich ganz große Topspiele. So. Weil es einfach immer irgendein Verein dabei, der sowas von nervig ist.
Ja, also ich würde mich zwar sehr über einen Sieg gegen Freiburg freuen, aktuell fehlt mir so ein bisschen die...
Wir können ja schon mal froh sein, dass es nicht schneien wird, dementsprechend werden wir kein Déjà-vu haben.
Boah, das hat sich auch, dieses Spiel da, wo Lukas Klünter, glaube ich, sogar ein Tor gemacht hat, hat sich auch nachträglich in mein Gehirn gefressen.
Ja, total.
3-0 also geführt und 4-3 verloren oder sowas, ne?
Da weiß doch jeder, wo er war.
Ich wollte gerade sagen, wo ich war. Ich war nämlich auf dem Rückweg aus dem Ruhrgebiet nach Hamburg und habe im Schneesturm und Schneestau das Ganze gehört. Meine FC-App ging immer wieder an und ich weiß genau, wie ich da auch am Ende reagiert habe, wo ich der Meinung war, okay, das ist jetzt beim 3-3 Abpfiff und dann sehe ich, dass das Signal dann doch ein Tor war und kein 3-3.
Ja, das war wirklich auch ein Spiel, ich bin gespannt. Haben wir, der Herr Lukas will mich heute noch eskalieren sehen. Werner Wolf gibt sich kämpferisch. Wollen wir darauf eingehen, dass sich Werner Wolf zu Wort gemeldet hat?
Ich habe es nicht gelesen.
Man muss sich dazu äußern, oder?
Ich habe es nicht gelesen, aber ich fände es ganz gut. Ich würde euch dann einfach mal zuhören, was er denn so gesagt hat. Ich bin ja froh nach der letzten Folge, dass wir nochmal ein Lebenszeichen von Werner Wolf überhaupt mitbekommen haben. Und dann dürft ihr jetzt mal übernehmen, was er denn gesagt hat. Und ob ich danach immer noch froh bin, das sage ich euch dann.
Ja, ich glaube, man kann es relativ gut zusammenfassen. Er hat gesagt, er ist, also man hörte ja mal in der Woche, dass man sich da vom Präsidium mit den Geschäftsführern zusammengesetzt hat und da auch mit zum Beispiel mit der Arbeit von Rejek, der mir nach der Mitgliederversammlung auch negativ im Kopf geblieben ist, nicht so unfassbar zufrieden ist. Dass er sich aber, also Werner Wolf, sich vor sein Team stellt und auch sagt, man möchte den Weg weitergehen. Und ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Mir fehlt da jegliches Verständnis und das ist für mich so ein. Für mich hat das was von Wegducken. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan Lukas. Ich habe das gelesen. Ein Großteil überflogen, weil ich gedacht habe, so wenn ich mir das jetzt wirklich haarklein Wort für Wort durchlese, kriege ich wahrscheinlich Wutattacken und mache irgendwas noch kaputt.
Ja, ich habe auch, also ich dachte auch, ich überfliege es eher nur. Ich finde Wegducken ein bisschen hart, weil es ist ja schon also wenn das auf der FC-Homepage ist, ist es ja platziert quasi vom Verein. Und ich denke halt schon, dass es gut ist, irgendwie da versuchen, selber so vor die Welle zu kommen und selber ein bisschen was zu steuern. Das Problem ist halt, dass da halt so völlig das Charisma fehlt. Ne? Wie du sagst, so, eigentlich ist es ja völlig wichtig, das als Mitglied zu lesen, dass nun mal der Präsident, so hohes gewähltes Gremium oder hohes Amt im Verein, so den Mitgliedern auf den Weg gibt, auf dem inneren Weg, ja. Aber das ist halt wirklich das Problem für mich an diesem Präsidium, dass man halt irgendwie so nicht so, also selbst wenn man mitgenommen werden soll, wird man irgendwie nicht gepackt, so, sondern man liest das halt so und denkt so, ja, okay, also ist doch gar nicht so kurz, aber irgendwie, es packt einen irgendwie nicht, finde ich. Und ich bin da inhaltlich, bin ich irgendwo zwischen, ich kann da gar nicht so viel sagen und ich verstehe schon irgendwie vieles, was gesagt wird. Ja, aber ich meine, irgendwie ist halt so ein, also irgendwie alle Vereine, die jetzt, wo man gefühlt auf so einem besseren Weg ist, so Hertha beispielsweise mit dem Berliner Weg, hat man irgendwie das Gefühl, die sind irgendwie so zusammengerückt und ich habe irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass das möglich ist in dieser Konstellation.
Aber hat das etwas damit zu tun, dass das, ich habe immer das Gefühl, das Präsidium spricht von oben zum Volke. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass das Präsidium einen Weg zu seinen Mitgliedern findet. Also, ich finde das immer so, wie gesagt, sehr bezeichnend finde ich, als auf der letzten Mitgliederversammlung die Mikrofone nicht aus waren und dann irgendwie so, ja, was wollen die Idioten denn schon wieder? Oder irgend sowas kommt. Also, das kann man denken, sollte man aber nicht sagen. Und ich habe immer das Gefühl, das Präsidium merkt so, oh ja, da dreht sich gerade der Wind. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, es gibt ja schon Leute, die sich da gerade auch in Position bringen, vielleicht für dieses Amt zu kandidieren. Und ich finde, man macht es sich da aktuell sehr, sehr einfach vom Vorstand, indem man sagt, ja, wir sind aktuell gar nicht so unzufrieden mit dem Weg, wir wollen den Weg weitergehen. Da gibt es gute Gründe, aber erklärt doch mal den Mitgliedern, was der Weg ist. Wo wollt ihr hin? Ja, dadurch. Durch was? Durch die zweite Liga? Durch eine schwierige Phase? Also ich weiß gar nicht. Es ist immer sehr viel Rasendreschen. Und dadurch wird das dann auch unglaubwürdig. Weil ich habe immer das Gefühl, das Präsidium meldet sich dann, wenn die Kacke erst richtig dampft. Ich habe nicht das Gefühl, das ist authentisch.
Das habe ich schon. Ich habe schon das Gefühl, dass sie besorgt sind, sozusagen.
Aber besorgt um ihren Job, also um ihre Stellung oder um den FC oder um die Stimmung?
Ja, schon um den FC. Also ich will jetzt denen nicht absprechen, dass sie das Beste für den Verein wollen. So, die Frage ist halt, ob sie in der führenden Position das Beste für den Verein sind, würde ich eher sagen.
Okay, gut, da ist ja auch immer eine Eigenwirkung, Fremdwirkung. Ne? Das ist natürlich auch immer so ein Unterschied. Du siehst dich ja selber immer anders, als dich andere Leute sehen. Ich weiß nicht, ob die momentan das Beste für den Verein sind, aber die hätten in der Saison hier auf jeden Fall schon die ein oder andere Möglichkeit gehabt, auch mal ihre Position spielen zu lassen und auch mal Fakten zu schaffen. Und das fehlt mir halt weiterhin. Das ist ein total gesichtsloser Vorstand, an den man sich auch in 10, 15 Jahren nicht mehr erinnern wird. Es sei denn, man verkümmert dann irgendwann in der zweiten Liga und dann heißt es dann so, unter diesem Präsidium sind wir damals abgestiegen und nie wieder hochgekommen. Aber ansonsten wirst du dich an die nie wieder erinnern.
Das, ja, aber ich weiß auch nicht, also ich bin jetzt kein großer Freund des aktuellen Präsidiums, weil ich habe mir da mehr von versprochen. Und ich finde einfach, das Präsidium, wie gesagt, für mich fühlt sich das zu weit weg an. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Pristin, Scherz und wer auch immer da ist, einen besseren Weg haben. Und ja, ich tue mich da sehr schwer mit. Ich bin gespannt auf die kommende Mitgliederversammlung. Die wird ja für den FC nochmal ganz entscheidend, weil da wird faktisch der Mitgliederrat gewählt, der das Präsidium ja vorschlägt. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die die haben, die sehr entscheidend ist. Und da wird, wie gesagt, bin ich gespannt, wie wer in diesem Mitgliederrat gewählt wird und wie man sich grundsätzlich dann aufstellt. Also ja, werden wieder spannende Zeiten beim FC.
Ja, aber wenn man überlegt, wer denn da auf der Gegenseite sich gerade positioniert, die alteingesessenen Pristin-Scherz, Podolski, den Namen habe ich auch schon ein, zwei, dreimal gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob man Leute, die alteingesessene Ex-Profis sind, wirklich in Funktionen, in Vorstandsfunktionen reinheben muss. Also, und dieser ganze, ich habe an meinem Podcast gehört, wo Pristin zu Gast war. Da haben sich mir die frisch rasierten Nackenhaare aufgestellt. Das war schlimm, das war richtig schrecklich. Also da graut es mir richtig vor. Also schreibt auch im Chat, habe ich es eben auch irgendwo gelesen, vom Tübchen 2011, nee, bitte nicht, Gott bewahre.
Nee, aber das auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass nicht, also dass beim FC ist aber auch mehr als nur mögliche Vorstandsteam gibt. Ich habe immer in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, ja gut, wir würden gern wen anders nehmen, aber es ist ja kein anderer da. Und das ist ja auch nun mal, das ist das Demokratieverständnis, dass man halt mehr als nur diese eine Wahl hat. Und bin gespannt, also wer weiß, wer da alles noch im Hintergrund wie agieren wird. Also ich glaube, da bekommt man ja wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil von dem mit. Ich bin sehr gespannt, wie die nächste Mitgliederversammlung sich darstellt, weil dann die Auswahl ja auch davon dann ein bisschen abhängig ist, wie es weitergeht beim FC. Aber ja.
Ja, es ist halt irgendwie auch, wenn wir gerade über so, also irgendwie war das gefühlt schon immer jetzt so in den letzten Jahren, dass man immer gesagt hat, ja, so die Alternative ist irgendwie auch, ist ja in Amerika nicht anders, dass man sagt, ja, die Alternative ist halt so schlecht. Da muss man halt jetzt gegen die anderen wählen und dann anstatt für den eigentlichen Kandidaten so. Das kann ja auch nicht die Zukunft sein, dass man immer nur das geringste Übel wählen kann. So. Und trotzdem ist es ja irgendwie so. Also ich frage mich, gibt es denn niemanden, der irgendwie so ein bisschen ist, ich meine, wenn man ins Stadion geht, dann sieht man 50.000 Leute, die voller Energie da irgendwie, oder sagen wir 49.999, wenn man Werner Wolf rausrechnet, die da irgendwie mit Esprit irgendwie den Verein anfeuern. So, da muss doch irgendjemand ein bisschen Zug irgendwie, also ich bin gar nicht so kritisch, wie das jetzt klingen soll, aber die da einfach ein bisschen vom ja, Charme oder Esprit irgendwie ein bisschen Gas geben können so und trotzdem irgendwie nicht die hohlste Birne so sind. Also das kann ja nicht sein. Das ist entweder man hat jemanden, der vielleicht ein okayes Konzept hat so, der aber wirklich gar nichts auslöst in einem, oder man hat irgendwelche Jockel, die sagen, ja, ey, wir waren in den FC in zwei Jahren zum Champions-Ligisten, so. Das kann ja nicht sein. Also es gibt auch so viele kluge Köpfe hier in Köln so, das, und auch gute Köpfe. Und die muss doch jemand geben, der da irgendwie so eine Mischung aus Connections und Feuer hat und irgendwie ansatzweise nachhaltig denkt. Weil deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin eigentlich positiver, glaube ich, hier in der Runde, weil ich finde es schon irgendwie gut, diesen Nachhaltigkeitsweg. Und deswegen bin ich auch, mache ich mich unbeliebt, aber weiterhin irgendwie sehr, also ja, ich weiß nicht, wie ich pro Keller sagen kann, aber ich finde es sehr gut, was er erzählt, wie er da, wie er spricht, wie er sagen kann, was so der Plan ist. Das, also ich finde, fühle mich da eben schon mitgenommen. Das ist immer der Einzige, der auf der Bühne ist, der einmal irgendwie klar schildern kann, was ist so der Plan, warum werden Sachen gemacht, wie sie gemacht werden. So, und da das funktioniert ja auf einem finanziellen Punkt schon. Natürlich war das jetzt katastrophal. Und deswegen verstehe ich auch groß die Diskussionen, so, weil die Sportler, der ist nun mal fürs Sportliche verantwortlich und da hat halt in der Kaderplanung mindestens ein Spieler gefehlt, so, entweder ein guter Flügelspieler oder ein guter Mittelstürmer oder halt eigentlich beides. So, beziehungsweise der Flügelspieler war halt Alidou und das kann man sich jetzt auch drüber streiten. Also ich verstehe absolut die Kritik, aber immerhin habe ich bei Keller das Gefühl, der weiß, was er tut und hat sich halt ein bisschen zu sehr fürs vorsichtige Planen entschieden, weil halt nun mal ganz offensichtlich der Plan war, ja gut, Darmstadt plus eigentlich Heidenheim werden schon hinter uns sein, dann lassen wir noch einen dazu hinter und haben dann ja eine höhere, noch größere schwarze Zahlen und bleiben in der Liga. So, ich verstehe den sehr gut und er sagt, er schildert es ja auch immer sehr gut, finde ich. So, aber bei dem Rest weiß ich irgendwie überhaupt nicht, was sie machen oder ob die da irgendwie Leidenschaft hinter haben. So, ja, lange Rede.
Nee, ich bin schon bei dir, also ich gebe dir bei Christian Keller recht. Ich finde auch, dass der sehr eloquent ist und auch der Einzige, dem ich wirklich abkaufe, was er macht. Also, wie gesagt, ich kann mich an die letzte Jahreshauptversammlung erinnern, wo ich glaube auch gerade Markus Rehe einfach auf mich einen unfassbar unsouveränen Eindruck gemacht hat. Und ich gedacht, so Junge, du kommst aus der Wirtschaft und du tust hier gerade so, als ob du noch nie irgendwie versucht, der war ja auch bei Bielefeld und sonst wo und da denke ich mir so, wie kann das sein, dass die so unsouverän das managen? Und ich glaube, bei Keller ist es halt auch einfach so, der, ich sag mal, negative sportliche, also dieses negative sportliche drückt halt da jetzt rein. Und du hast halt aktuell keinen charismatischen Leader in diesem Vorstand und in der Geschäftsführung. Und ich finde auch, Timo Schulz ist für mich gesichtslos. Der hat für mich nichts, was mich packt.
Ja, also bei Timo Schulz muss man einfach dazu sagen, das Thema hatten wir jetzt ja auch schon letzte oder vorletzte Woche mal gehabt. Ja, er hat mit seiner Art und Weise, ja, ist er vielleicht so ein bisschen zu introvertiert. Ich glaube schon, dass der auch laut werden kann in der Kabine. Draußen wirkt er eher ein bisschen ruhiger und besonderer. Aber ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung gegen das Rumpelstilchen, dass man sich halt bewusst gegen so ein Baumgart Volume 2 entschieden hat und bewusst dafür halt einen anderen genommen hat. Ne? Und deswegen ist Schulz es geworden. Und deswegen ist es jetzt zum Beispiel auch nicht so ein Bo Hendriksen geworden, der schon vergleichbar in die Richtung gegangen wäre.
Du meinst Bo Svensson.
Was habe ich ihm gesagt?
Bo Hendriksen. Du hast eine Mischung aus beiden Mainz-Trainern gemacht, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja,
ich meine den die jetzt haben, den Mainz war. Der war auch beim FC im Gespräch.
Heißt der Bo mit Vornamen?
Ja, das war ja das Wortspiel nachher, dass die halt wirklich auf den Bo damit wieder.
Bo Svensson. Ja, okay, genau. Alles klar.
So, und deswegen,
ja, gut, okay, wusste ich nicht, dass der auch Bo heißt.
So, deswegen, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, weswegen man sich gegen den entschieden hat, dass man nicht wieder so einen feurigen Motivator in der Linie haben wollte, sondern eher einen ruhigeren Typ, dass die Spieler mal keine Angst vorm Trainer haben.
Mir geht's auch gar nicht primär um den, ganz kurz.
Und dann, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Keller, und da komme ich jetzt auf das, was der Herr Lukas eben gesagt hat, dass Keller derjenige ist, der aufgrund seiner grandiosen Rhetorik die Reden halten muss, die eigentlich der Vorstand halten muss. Das sind vertauschte Rollen in meinen Augen, weil Keller ist ja eigentlich der Mann für alles, der ja für alles in die Verantwortung gezogen wird. Das kann ich ja auch ganz gut an der Stelle zugegeben. Und der hält aber auch die Reden für den Vorstand, weil der Vorstand nicht reden kann. Und das weiß ich nicht, ob das so alles das Richtige ist. Also
ja, das trifft es, finde ich, sehr gut, weil so Keller als superweisender Typ wäre ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also, oder gar nicht schlimm. Ich fände das sogar super. Aber man muss halt schon sagen, die Kaderplanung ist halt schon in den Sand gesetzt. Ja. Ja.
Genau, ja, das hatten wir in unserer letzten Folge, hatten wir das ja auch schon richtig auch besprochen. Also, dass Keller eigentlich in der falschen Position beim FC eingesetzt ist. Also, Keller als Pendant zu so einem Horst Held oder so, der das Geld damals rausgehauen hat, und Keller, der dann so ein bisschen auf die Sparbremse drückt, die beiden würden sich gut ergänzen, glaube ich. Aber dafür müsste dann Keller Geschäftsführer Finanzen und nicht Geschäftsführer Sport sein. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und natürlich macht er sich auch angreifbar, weil er die Entscheidungen vom Sportvorstand ja auch immer, von der Kaderplanung ja auch immer mit freigeben muss. Und damit trifft er auch Entscheidungen und da macht er sich angreifbar mit und deswegen wackelt er jetzt gerade.
Ja, und ich glaube, was man ja auch nicht vergessen darf, ist halt, das kommt ja da auch, spielt ja auch mit rein. Es geht ja auch immer noch auch um das Thema Transfersperre. Also, dass man das so eklatant falsch eingeschätzt hat, das wird halt, das ist halt auch das, wie gesagt, ich glaube, Mitgliederstammtisch ist am, ich habe es mir aufgeschrieben, 12.06. oder irgendwie sowas, ne? Jo, stimmt, hier im Chat steht schon 12.06. Man hat ja angekündigt, dass man da die Aufarbeitung der Transfersperre mal angehen möchte. Ich bin so gespannt. Weil
auch da die Frage, ich weiß nicht, ob ihr beiden das wisst, ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass unsere drei Vorstandsherren, dass mindestens einer, wenn nicht sogar alle drei, irgendwie juristische Hintergründe haben und irgendwie in der Juristerei mal zu Hause gewesen sind.
Ja, wette ich, ja. Der hat ja auch immer diese rechtlichen Sachen dann kommentiert und auch relativ, also souverän kommentiert, also besonders war er souverän. Souverän eher nicht, aber fachkundig kommentiert auf der
Mitte. Fachkundig auch nicht.
Naja, doch, er hat schon fachkundig gesagt, wie das so abläuft und ja. Was. Also das fand ich schon immer auch den zweiten positiven Redner im Bunde, auch wenn. Ja, auftreten kann man natürlich drüber reden, aber das führt jetzt auch zu weit und ich fand schon, dass es kompetent wirkte. Sauren ist, glaube ich, so ein Anlageberater oder sowas irgendwie in die Richtung. Und Werner Wolf ist ja Psychologe. Okay. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin.
Ja, habe ich auch im Kopf. Also.
Zumindest haben wir einen im Vorstand sitzen, der aus der Juristerei kommt und der wahrscheinlich die ganze UEFA-Sperre-Kass-Situation auch mit seinen juristischen Kenntnissen eingeschätzt hat.
Ja, aber ob der jetzt Sportrechtler ist, so, da also wirst du schon sicherlich sagen, immer darauf zurückgreifen, dass da irgendwelche Leute...
Aber er hat auch ein Netzwerk und mit dem Verein im Rücken und so weiter. Ist ja auch egal.
Ja, aber also der FC wurde ja beraten, ne? Also
ich hoffe doch sehr, dass das nicht auf irgendeinen, ach, zufällig kann ich das... mäßig. Also das würde natürlich auch einiges erklären, aber das ist ja auch nicht so gelaufen, dass man sagt, ja, ach, so, ich kann gut Lampen montieren und dann steht da irgendwer, der irgendwie gerade ein Girl beeindrucken wollte. So, oder in dem Fall irgendwie, ja, ich kann vor Gericht und dann ist er irgendwie, keine Ahnung, spezialisiert auf die Strafprozessordnung bei Gewaltdelikten so und den schickt man dann zu so einem Sportgerichtshof.
Da gibt es ja auch Leute, die auch spezialisiert sind.
Genau.
Ich war auch schon mal vor Gericht.
Ja, das wäre aber auch typisch FC, ne?
Ja, es würde passen, ja, aber gut.
Nein, aber es ist ja auch nicht so gelaufen. Also das war ja schon eine größere Nummer. So.
Ja, aber letzten Endes, wir sind jetzt so komplett abgewichen von der Stellungnahme von Werner Wolf, auf Juristerei und auf Christian Keller und so weiter. Ja.
Wie gesagt, ich tue mich mit Christian Keller aktuell noch sehr schwer. Mir ist da zu wenig Selbstreflexion über die Kaderplanung.
Aber es ist in diesem Statement sogar drin, dass Werner Wolf Keller zitiert und sagt, ja, wir haben Fehler gemacht, ich habe es ja auch offen. So.
Aber am 30. Spieltag zuzugeben, dass man in der Kaderplanung zu Saisonbeginn Fehler
gemacht hat, braucht man nicht viel Mut. Also ich muss gerade sagen, also dafür musst du jetzt auch, also
ja, das ist ja auch nichts Neues. Also klar, natürlich, aber ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass die Fehler halt lange gemacht wurden, dann hat man halt relativ lange versucht, öffentlich eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich denke, das ist jedem klar gewesen nach 10 Spieltagen, wo der FC gefühlt 3 Tore gemacht hat, dass das irgendwie nicht so aufgeht. Aber das ist natürlich auch so, dass er sich dann nicht hinstellen kann und sagen, ja, wir haben nur Schrottspieler bei uns. Das ist ja völlig ja. Falsches Signal. So.
Ja, ja, klar, ja. Das stimmt. Ich habe es auch im Dopa das erste Mal gehört, dass Keller da auch das erste Mal richtig offen gesagt hat und ehrlich gesagt hat, es war von Anfang an der Saison klar, dass wir mit dem Zielklassenerhalt in die Saison starten. Also vorher wurde ja auch immer irgendwie was von Platz 10, 12, 13 geredet. Da weiß ich jetzt nur nicht, ob ich oder wir darüber geredet haben hier im Podcast oder ob das auch das Bild war von außen. Aber das erste Mal im Dopa habe ich es gehört, da habe ich das erste Mal von Keller gehört, dass von Anfang an dass das interne Ziel war, Klassenerhalt.
Ich glaube, das war damals mit dem Abgang von Baumgart, dass Baumgart gesagt hat oder angeblich gesagt haben soll, er traut sich mit dem Kader einen Angriff auf Europa zu. Wo das, was ja wieder dementiert wurde von Baumgart, ich weiß auch nicht, wer da recht hat und wer nicht recht. Also ich war weder bei den Gesprächen mit Christian Keller und Steffen Baumgart dabei, noch irgendeiner von uns anderen. Ich tue mich damit sehr schwer, aber für mich ist erstmal der Mitgliederstammtisch am 12.06. wichtig. Da werde ich aller Voraussicht nach hingehen. Eine Einladung habe ich aber tatsächlich auch noch nicht, also einen Anmelde-Link. Lieber Ho, wenn du das hier hörst, melde dich mal bei mir, sag mir mal, gib uns mal nähere Infos, wie das vonstatten geht, ob man sich wieder anmelden muss. Wenn du uns hier schon zuhörst, kannst du uns hier auch nähere Informationen geben.
Wann war der Mitglied?
12.06.
Also, mit dem, welchem Thema war das? Nehme ich das mal noch mit auf.
Aufarbeitung Kassperre und ich glaube natürlich wie immer hier aktuelle Lage und alles, was wahrscheinlich dann auch noch um den FC rum sein wird. Also
ich nehme es mit in die Shownotes mit auf, also für alle, die das dann irgendwie nochmal nachlesen wollen, 12.06. Mitgliederstammtisch steht dann auch in eurem Podcatcher im Text mit drin.
Ja, da wissen wir ja dann auch schon, in welcher Liga wir spielen werden.
Genau.
Da haben wir dann mit 3 Siegen am Stück noch gerade, also spielen wir wahrscheinlich, haben wir wahrscheinlich gerade so eben irgendwie Platz 15 gesichert und lachen uns in den Schlaf.
Feiern alle auf dem Mitgliederstammtisch den Klassenerhalt, das hätten wir in Majote, Jange. Oder auch nicht.
Ja, haben wir sonst noch was? Zweite Mannschaft gewinnt.
Ja, Dennis hat uns doch da noch etwas zur Verfügung gestellt für heute.
Soll ich das vorlesen,
ich lese es vor. Ja. Weil das sind dann zum Abschluss haben wir dann, ich habe mal gelernt, man soll immer auf was Positivem enden. Die NLZ-Ergebnisse des Wochenendes, präsentiert von Sparkasse. Die U15 gewinnt 1-0 gegen den MSV Duisburg. Die U16 gewinnt 3-0 gegen den 1. FC Düren. Die U17 gewinnt 4-2 gegen den SC Paderborn. Die U19 gewinnt 2-0, also Auswärtssieg in Düsseldorf. Und die U21 gewinnt gegen den SV Lippstadt 1-3. Mit Doppelpack Potocnik, glaube ich sogar.
Ja, ist richtig.
Das waren unsere NLZ-Ergebnisse vom Wochenende. Da sieht man, es haben alle Nachwuchsmannschaften gewonnen und die Profis haben zumindest auch mal nicht verloren. Ja. Und die Frauen hatten spielfrei, glaube ich. Ne? Ich habe mich gar nicht davon gehört.
Ja, die hatten spielfrei. Ich glaube, die spielen jetzt am Wochenende, am Freitag, den 3.5. in Wolfsburg. Also kommenden Freitag spielen die in Wolfsburg.
In Wolfsburg kann man mal gewinnen.
Gegen Wolfsburg, den Tabellenzweiten, kann man mal gewinnen, ja. Das wird so sein.
Aber es sieht ja relativ gut aus für die Frauen.
Ja, 6 Punkte Vorsprung auf Nürnberg und Nürnberg spielt, jetzt habe ich es gerade weggeklickt, am 20. Spieltag gegen Leipzig. Leipzig hat 2 Punkte mehr als der FC und kann mit einem Sieg auch den Klassenerhalt final klar machen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Leipzig dieses Spiel in Nürnberg auch nicht abschenken wird. Das ist Montag am 6.5. Ich glaube, das kann man sogar live bei Sport1 sehen. Ja, genau. Habe ich wieder mal was gelernt, ja. Ja. Drücken wir allen anderen Teams die Daumen. Ja, und dem FC natürlich auch.
Genau. Ansonsten. Wollen Sie noch was sagen?
Ne, ich habe auch nichts.
Geben wir dem Gast das letzte Wort.
Genau.
Ja.
Es ist wie eine Schule, würde ich sagen.
Mir ist heute aufgefallen, beim Bild von der Choreo, eigentlich stand ja immer FC Fias, hier wird nicht resigniert. Dieses Mal stand, also einmal gab es ja schon die Variante mit FC Fias, selbst wenn man verliere. Und dieses Mal, was war es dieses Mal? FC Fias, mir schon zu dir. So. Ja. Also es wurde schon das resigniert, wobei das wäre auch ein bisschen falsch, weil es sah ja auch in der Kurve nach dem Darmstadt-Spiel ein bisschen nach Resignation aus und das bisschen ist eine sehr, sehr große Untertreibung. Fand ich irgendwie konsequent, dass dann FC Pias mir schon zu dir dieses Mal stand und nicht eben nicht resigniert. Aber vielleicht war das auch nur eine Überinterpretation meinerseits.
Boah, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass da auch was Bewusstes dahinter war.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Ich fand aber auch wieder ein stabiler Auswärtssupport vom den FC.
Schöne Choreo auch am Anfang, ne?
Ja, das war im Rahmen dessen, genau. Und ich finde, dann ist FC Fias vielleicht auch ein schöner Ton zum Ende, weil da hoffen wir ja weiter drauf. Entweder machen wir es offen oder wir hoffen insgeheim drauf.
So sieht's aus.
Machen wir es offen, ne? Hätten wir immer Jorge Jange.
So sieht's aus. Ja, danke Jan Lukas für das Einspringen heute als Gast. Ja, danke auch Erik, dass du dabei bist und wir hören uns nächste Woche nach dem glorreichen 4:0 gegen den Sportclub aus Freiburg. Habt eine schöne Woche.
Okay. Vielen Dank an den Chat, vielen Dank an Jan Lukas und bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
Ciao.